Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Meine heutige Interviewpartnerin kenne ich durch das Frauennetzwerk, das feministische Frauennetzwerk der Sorority. Sie hat sich auch als Interviewpartnerin für meine Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Und da wollte ich sie dann unbedingt in meinem Podcast interviewen, denn was Coco alles so macht, ist wirklich mega spannend und vor allem sitzt mir gegenüber eine Person, die sich ziemlich intensiv mit dem Thema Feminismus und Intersektionalität auseinandersetzt. Und ich darf dich heute ganz herzlich willkommen heißen, liebe Coco.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, 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 dass wir es geschafft haben endlich und freue mich mega.
Fein. Ja, erzähl uns mal kurz, wer du bist.
Ja, also mein Name ist Coco Saal, meine Pronomen sind sie, ihr. Seit 2021 bin ich selbstständig als Content Creatorin und Autorin. Ich habe es mal Texterin, Übersetzerin und Autorin genannt, habe das aber mittlerweile umbenannt eben, weil als Texterin das irgendwie dann einfach keine Chance hast, dort irgendwie gut zu verdienen tatsächlich. Also weil das von vornherein so ein Stempel ist, dass du quasi für wenig Geld sehr viel arbeitest, was ich dann sehr, sehr lange gemacht habe. Weswegen ich jetzt mittlerweile den Schritt gemacht habe, eben wieder aus der Vollzeitselbstständigkeit auszusteigen und eben eine Teilzeitstelle habe und Teilzeit immer noch selbstständig bin und da halt immer noch meinen Feminismus-Aktivismus nachgehe quasi.
Das ist ja auch was wir in der Masterarbeit thematisiert haben, dass die Auseinandersetzung mit Feminismus auch schwierig finanziert ist.
Ja,
und
gar nicht.
Gar nicht. Und daher auch, die Notwendigkeit ist, angestellte Jobs anzunehmen, obwohl man eigentlich mehr Zeit fürs andere verbringen möchte.
Das stimmt. Wobei ich jetzt gerade wirklich eine super Stelle gefunden habe, würde ich mich sehr, sehr freue und die es mir möglich macht, das halt jetzt so umzusetzen. Ich muss noch ein bisschen die Balance herausfinden, wie ich quasi Selbstständigkeit, Privatleben und Berufsleben unter einen Hut bekomme. Das ist gerade der Struggle, den ich aktuell habe, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach ist. Aber gehen wir zu deiner Leidenschaft im Schreiben. Ich habe eine Aussage von dir gelesen. Ich liebe es zu schreiben. Es macht alles besser. Es gehört zu mir. War das schon immer so oder wann ist diese Liebe und oder Leidenschaft zum Schreiben entstanden?
Jein, es war schon immer so und auch nicht. Das ist ganz lustig, weil ich schon als Kind mein erster Gedanke, was ich später machen möchte, war Autorin werden. Ich bin damit groß geworden, dass meine Mom mir Geschichten vorgelesen hat, wir zusammen Geschichten erfunden haben und ich dann beim nächsten Mal gesagt habe, hey Mom, du hast das letzte Mal das und das erzählt und dann wusste sie überhaupt nicht mehr, wovon ich sprach und ich konnte mich aber noch sehr, sehr genau an die Geschichte erinnern. Und dann hat es aber sehr, sehr lange gedauert, bis ich angefangen habe, auch aufzuschreiben, weil die Ideen waren schon immer in meinem Kopf und auch der Wille und zwar immer so, ich möchte ein Buch schreiben. Aber mega Imposter-Syndrom, ich habe es mir einfach nicht zugestanden und zugetraut. Mir selber auch einfach dadurch, wie ich zum Beispiel im Deutschunterricht oder so behandelt wurde. Irgendwann war es mein stärkstes Fach, aber das hat gedauert. Und ich war sehr in dem mich mit anderen vergleichen drin und wenn andere SchülerInnen bessere Aufsätze geschrieben haben oder so, dann habe ich das gleich als habe ich das gleich genommen, um zu sagen, okay, nein, ich kann das nicht, ich kann das nicht machen. Und es hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit gebraucht, bis ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, hey, ich kann das nicht nur, sondern ich brauche das. Und bis ich verstanden habe, dass es beim Schreiben nicht darum geht, dass ich das Beste schreibe, wo sich alle drüber einstimmen, sondern dass ich das schreibe, was mir wichtig ist und dass ich quasi darüber schreibe, was in mir vorgeht und dann hoffe, dass es Menschen berührt, die ähnliche Themen haben.
Das klingt jetzt sehr, sehr selbstsicher, selbstbewusst. Das war aber ein Prozess.
War ein richtig langer Prozess, ja. Das ist tatsächlich, also sehr lange, was mir gefehlt hat, war einfach die zündende Idee. Was möchte ich jetzt schreiben, um ein Buch zu schreiben? Weil ich hatte Ideen, aber nichts, was aus mir herauskam, sondern was außen beeinflusst war. Und dann kam es eben, lustigerweise ist ja das erste Buch, das ich geschrieben habe, noch gar nicht veröffentlicht, sondern das zweite ist veröffentlicht worden. Und das erste, die Idee kam bei einer Reise nach Rio de Janeiro mit meinem damaligen Freund, wo wir seine Schwester besucht haben. Und daraus ist dann eine Romanidee geworden, wo ich dann quasi darüber geschrieben habe, was passiert, wenn die Protagonistin in dem Buch mit ihrem Freund nach Rio reist, um die Schwester kennenzulernen und sich dann aber in die Schwester verliebt. Darum handelt quasi das erste Buch, das ich geschrieben habe, das mir dann parallel dabei geholfen hat, mir selbst vor Augen zu führen, eben, dass ich queer bin. Und das war quasi ein sehr, sehr langer Schreibprozess. Und dabei habe ich halt auch gelernt, dass es darum geht, was ich mitteilen möchte, was ich sagen möchte und nicht, was ich denke, dass andere hören wollen. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess, weswegen ich das Buch auch nochmal am Überarbeiten bin, weil ich einfach aus einem ganz anderen Kontext angefangen habe, weil ich geschrieben habe, um eben anderen zu gefallen etc. Und am Ende ist mir bewusst geworden, hey, das ist gerade meine eigene Coming-out-Story, auch wenn ich sie erfunden habe teilweise, ist es das, worauf ich mich da beruhen sollte und worauf ich mich da berufen sollte, eben, dass es meine Coming-out-Geschichte ist.
Sehr spannend. Ich hoffe, du schreibst das Buch fertig.
Es ist schon fertig. Ich bin nur am Überarbeiten und ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, es endlich an die Frau zu bringen und es zu veröffentlichen. Bin also auf der Suche nach einem Verlag.
Sehr gut.
Ja.
Ist das schwierig?
Ja. Ja, vor allem, also ich muss noch mal ein bisschen den Text, das Buch vorstellen und so ein kleineres Format quasi erstellen, um mich damit zu bewerben bei Verlagen beziehungsweise auch bei VerlegerInnen, die quasi dann für mich schauen, zu welchem Verlag könnte ich passen. Weil was ich so auch von anderen AutorInnen, Freundinnen von mir gehört habe, ist, dass es eine Sache der Möglichkeit ist, momentan als Autorin sich direkt bei einem Verlag zu bewerben, weil die einfach mega an Stapeln haben und nicht einmal mehr reinschauen in das, was sie bekommen. Und deswegen die Suche nach VerlegerInnen, die sich quasi dann um diesen Schritt kümmern, dass du dann auch eine größere Chance hast. Aber dann musst du denen halt auch erstmal Geld dafür bezahlen.
Ja?
Ja.
Oh mein Gott.
Genau, ja. Du musst dich erstmal quasi bewerben, dass du da überhaupt genommen wirst. Und dann musst du dafür quasi dann auch Geld bezahlen. Deswegen ist es, ein Buch zu veröffentlichen, ist keine leichte Sache, tatsächlich.
Siehst, ach gut, dass wir das mal gehört haben.
Ja.
Ja, wie fangen wir an? Es ist so, dass du ja nicht immer so, wie soll ich sagen, jetzt so selbstbewusst und selbstsicher warst, sondern dass da eine Zeit gab, wo man sagen kann, ein Zusammenbruch. Mhm. Und der hat aber eben vieles bewirkt. Es geht da um deine Zeit in Paris. Mhm. Du warst 5 Jahre in Paris und eigentlich kann man sich denken, wow, wie toll, Paris und du lebst in Paris.
Ja,
also nicht nur
wieder,
so auf Besuch, sondern du lebst dort richtig, weil da kriegt man ja ganz eine andere Art von Lebensgefühl mit.
Ja.
Du hast dort in einer Online-Redaktion gearbeitet, aber was ist dann passiert?
Ich hatte einen Burnout. Ich habe in Paris meine erste Anstellung gehabt. Das war zuerst bei Vente Privée, das ist so das französische Amazon quasi. Weil die Arbeit mir dort halt null gefallen hat, habe ich mit dem Kreativschreiben-Studium angefangen, was ich dann nebenher gemacht habe, was mir dann quasi den Push gegeben hat, was ich brauchte, um mit dem Buchschreiben weiterzumachen. Ich hatte angefangen und einfach gemerkt, hey, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und ich brauchte sozusagen die Legitimation für mich selber, dass ich dieses Buch schreiben kann. Und deswegen habe ich kreatives Schreiben studiert, was mir dann auch wirklich geholfen hat, was den Effekt hatte, den ich mir erhofft habe. Und dann habe ich eben einen Jobwechsel gehabt und bin in die Online-Redaktion gegangen, was mir einerseits ermöglicht hat, wieder mehr zum Schreiben zu finden, nachdem ich, wie lange war ich bei Vente Privée? 1,5 Jahre, glaube ich, das dann quasi nur im Privaten gemacht habe. Und da habe ich es dann auch quasi das erstmal beruflich gemacht zu schreiben. Wobei es natürlich in der Online-Redaktion auch sehr viele einfach nur Artikel von externen MitarbeiterInnen lektorieren und anpassen und vor allem Themenausgabe war. Und das selber dann zum Schreiben zu kommen, war sehr gering gehalten. Und der Burnout ist dann quasi aus einer Mischung entstanden, dass ich im Privatleben in meiner Beziehung sehr unglücklich war, weil ich mich selbst immer hinten angestellt habe, dass ich mit meinem Leben in Paris unglücklich war, weil ich seit 2 Jahren eigentlich Paris verlassen wollte. Also ich wollte unbedingt in Paris leben, aber halt auf eine begrenzte Zeit. Und das habe ich von Anfang an auch so formuliert. Und dann bin ich quasi 2 Jahre zusätzlich noch dort geblieben, was für mich dann echt der Struggle war, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich kann aus diesem Leben hier gerade nicht ausbrechen, weil es halt bedeutet hat, ich muss aus dem Job raus, ich muss aus der Wohnung raus, ich muss aus der Beziehung raus, ich muss quasi das ganze Leben in Paris hinter mir lassen. Und das war ein sehr, sehr anstrengender Schritt, über den ich 2 Jahre nachgedacht habe und der dann in einem Burnout geendet ist, weil auch durch Corona unser Team halbiert war von einem Tag auf den nächsten und mein Kollege und ich für die 2 Online-Magazine so gut wie komplett eigenverantwortlich waren und meine Aufgabe war es, immer die alten Artikel zu überarbeiten und die Plätze zu füllen und ich musste pro Magazin 12 bis 14 Artikel an einem Tag raushauen. Also nicht selber schreiben, aber halt die Artikel suchen, aufarbeiten, Titel ändern und dem neuen Design anpassen. Und es war einfach, ja, es war so an allen Ecken und Enden. 2016 kam dann noch die Krebsdiagnose von meinem Dad dazu. Und ich glaube, das habe ich damals auch sehr, sehr unterschätzt, was das mit mir gemacht hat. Und dann kam halt eben 2021 der Zusammenbruch. Eine Woche, nachdem mein Kollege sich dann mit Burnout hat krankschreiben lassen, war es dann bei mir so. Ich war noch in dem Drill drinne, hey, meine Kolleginnen kommen aus der Corona-Pause, sage ich mal in Anführungsstrichen, zurück und sind jetzt wieder da, dann wird es weniger Arbeitslast, dann wird alles besser. Und das habe ich dann noch einen Tag mitgemacht und gesehen, okay, nein, es wird nicht besser. Im Gegenteil, es bleibt genauso wie vorher. Von mir wird genauso viel verlangt. Und wir hatten ein Treffen mit der ganzen Firma online. Ich war damals im Homeoffice bei meinen Eltern tatsächlich in Kassel, was auch nur durch Corona möglich war. Und hatte dann ein Riesen-Meeting, wo vom Big Boss alle da waren und der dann meinte, ja, durch Corona haben wir jetzt unsere Ziele im 1. und 2. Quartal nicht erreicht, bla bla bla. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal alles geben. Und ich saß da vor dem Bildschirm mit meinen Mittelfingern erhoben. Die Kamera war aus, aber trotzdem, ich saß so da, ich habe nichts mehr. Da ist nichts mehr in mir zu geben. Und vor allem auch nicht auf die Art und Weise, wie es verlangt war, weil wir ja teilweise über Corona Artikel schreiben mussten. Ich, die null medizinische Kenntnisse habe. Und dann halt diese Clickbait-Artikel, wo es wirklich darum geht, den Leuten Angst zu machen, einfach nur, dass sie draufklicken. Und was eigentlich im Endeffekt Fake News spreadet. Ja, und so funktioniert der ganze Online-Journalismus. Und da war echt so eine Grenze für mich erreicht, wo ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht mehr machen. Und ja, dann kam so der Totalzusammenbruch. Ich bin dann nach Paris zurück. Also die ganze Burnout-Geschichte ist auch mega kompliziert und anstrengend, weil mein Arzt damals, bei dem ich schon seit 2 oder 3 Jahren war, er hat so getan, als würde es mir nicht abkaufen. Aber im Endeffekt ist es so sein System gewesen, die Leute immer nur für eine halbe Woche krank zu schreiben, damit sie wiederkommen müssen, damit wieder Geld in die Kasse kommt, damit er sie nochmal krank schreibt. Und das ist halt in einem Burnout sehr kontraproduktiv, wenn du von Woche zu Woche nicht weißt, ob du nicht am Montag doch wieder auf die Arbeit gehen musst und der ganze Stress wieder zurückkommt und dann hast du halt im Endeffekt, bist du weiterhin noch in diesem Druck drinne und kannst überhaupt nicht entspannen. Genau, und so, das war eine ganze Odyssee, bis ich dann an den richtigen Arzt gekommen bin, der eben auch deutschsprachig war und der mich verstanden hat und der mich dann echt am Stück auch für 2 Monate, glaube ich, dann krankgeschrieben hat. Und ja, dann in dieser Zeit, die sehr, sehr schwierig war, weil es erstmal einfach nur für mich ein Kampf war, überhaupt wieder aus dem Bett aufzustehen und auch mal vor die Tür zu gehen und so, habe ich mir dann die Zeit genommen und habe angefangen, die Anschläge zu lesen, weil ich da durch irgendwie über eine Freundin hatte ich gesehen, dass die Abonnentinnen brauchen und dann habe ich gesagt, hey, ich habe gerade das Geld, ich mache das und hatte dann aber nie die Zeit, da mal reinzuschauen und das habe ich dann angefangen und dann bin ich immer mittags rausgegangen, habe mich in die Sonne im Park gesetzt und habe die Anschläge gelesen, habe dann angefangen, Podcasts zu hören, die sie empfohlen haben und auch eben Lektüre zu betreiben und dann ist eben das passiert, was ich mein feministisches Frühlingserwachen nenne.
Genau. Ja, du hast da angefangen, dich mit den Auswirkungen von Kapitalismus und Patriarchat zu beschäftigen.
Also es war sehr augenöffnend für mich. Ich glaube, ich hatte den Ich musste selber den Burnout erfahren im eigenen Körper, um zu wissen, was das kapitalistisch patriarchal geprägte System mit uns eigentlich macht. Weil, habe ich mich davor schon als Feministin verstanden? Ja. Ich wurde sogar in der Schule auch schon öfters als Emanze bezeichnet, immer mal wieder, und habe das auch tatsächlich nicht als Beleidigung empfunden, sondern so, ja, nenn mich ruhig so, wenn du irgendwie herabwerten willst, dass ich mich dafür einsetze, dass Frauen und Männer und alle Geschlechter irgendwie gleiche Rechte haben, dann nenn mich ruhig Emanze, dann ist das für mich eigentlich mehr ein Orden als eine Beleidigung. Und ich wusste, dass wir in einem Patriarchat leben und dass der Kapitalismus nicht gut ist etc. Aber ich habe einfach nie wirklich verstanden, was das am eigenen Körper macht. Und dass es im Endeffekt für alles, was in unserer Welt schiefläuft, verantwortlich ist. Und wenn du diese Matrix einmal durchschaut hast, dann kannst du das nicht mehr unsichtbar machen sozusagen und siehst diese Strukturen und wie sie miteinander wirken. Und verstehst aber auch, warum ganz viele Menschen das nicht sehen, weil sie sich eben nicht mit der Materie beschäftigen. Ja. Und 2021 war es, ich war damals, was war ich denn damals, 31 oder sowas? Auf jeden Fall, dass ich dann nach 2,5 Jahren in der Anstellung, also erst nach 2,5 Jahren in der Arbeitswelt direkt einen Burnout hatte, das ist zwar am Anfang super schwer für mich zu verstehen und unter einen Hut zu bringen. Und ich war sehr so, hey, das kann es ja nicht sein. Das ist ja nicht die Möglichkeit, dass du so schwach bist, dass du nach so kurzer Zeit in einem Burnout landest. Und dann eben habe ich die feministische Lektüre angefangen, die mir dann aufgezeigt hat, hey, nein, das hat nicht mit Schwäche zu tun oder dadurch, dass ich da irgendwie prädestiniert dafür war, etc., sondern es hat damit zu tun, dass das System, das wir Menschen uns aufgebaut haben, nicht für uns Menschen gemacht ist. Dass es uns ausbeutet bis an den Punkt, wo wir körperliche und psychische Krankheiten bekommen, weswegen Rückenschmerzen, Burnout, Depressionen ja auch die Erkrankungen schlechthin sind in unserer Gesellschaft heute. Ja.
Meinst du, dass das zum Beispiel der Chef, der immer mehr von euch verlangt hat und einfach quasi eure Befindlichkeiten null Berücksichtigkeit, ja, sondern wo es eben nur darum geht, Profit zu machen. Ja. Die Firma muss mehr Profit machen und ihr müsst arbeiten, bis ihr...
Ja, also wenn du zeigst, dass du gute Arbeit machen möchtest, dass du da Wert drauf legst, das auch gut und qualitativ zu machen und du in diese Tretmühle reinkommst, dass du die Ziele, die dir gesetzt werden, erreichen möchtest, weil das sozusagen der Gedanke ist, dass das, wenn ich das erreiche, mache ich eine gute Arbeit und ansonsten mache ich keine gute Arbeit. Das ist ja prädestiniert dafür, weil wenn sie merken, du hast es einmal geschafft, dann setzen sie die Hürde noch höher und noch höher und noch höher. Und wir haben, mein Kollege und ich, haben gespiegelt damals, hey, wir können nicht mehr. Vielleicht könnt ihr die anderen zurückholen und einmal austauschen. Das war keine Möglichkeit. Nein, ihr zwei müsst das jetzt weitermachen. Und also wir haben auch gesagt, hey, es geht uns nicht gut, das hauptsächlich mein Kollege, weil ich war schon sehr in dem Modus, das interessiert ja eh nicht, es ist denen ja scheißegal, was mit uns ist. Und das hat mir halt wirklich gelehrt, in der Arbeitswelt, du musst auf dich selber achten, weil niemand anders übernimmt das für dich, niemand. Ja.
Aber es hat auch was Gutes gehabt, du hast dich mit dir auseinandergesetzt.
Genau. Ja.
Und du hast versucht, einen Weg zu finden, dass es dir gut geht. Und 2021 war dann so ein Wendepunkt. Du hast viele neue Projekte gestartet. Du hast zum Bloggen angefangen, Texte überarbeitet aus der Studienzeit. Und was ganz toll war, ein Gedicht von dir ist veröffentlicht worden.
Ja, voll.
Erzähl du mal, was das genau ist, weil das ist in der Frankfurter Bibliothek veröffentlicht worden.
Ja.
Was das bedeutet, erzähl du uns das.
Also das war quasi als Wettbewerb ausgeschrieben. Und ich war damals im Urlaub und habe gedacht, hey, irgendwie, es gab verschiedene Thematiken, zu denen ein Mensch schreiben konnte. Und eins war eben Schmerz. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt einfach, ich hatte mich jetzt gerade aus der Beziehung und aus meinem Leben in Paris gelöst, war wieder bei meinen Eltern quasi untergekommen in Kassel und war mit meinen Eltern zusammen auch gerade auf Urlaub in Ägypten. Na, gar nicht in Griechenland waren wir damals. Und das Gedicht Schmerz war dann quasi zu dem Schmerz, ja, Your Pain is Eating Me Alive, war quasi so eine Komponente aus meinem eigenen Leben und dann bei diesem Menschen sein in Gedanken. Und das war für mich einfach eine krasse Erfahrung, weil ich zum ersten Mal ein Gedicht geschrieben habe. Und einfach das Thema mich so inspiriert hat, dass es so wie aus mir herausgeschossen gekommen ist und ich dann gemerkt habe, dass es mir super viel Spaß macht, da auch in die Struktur reinzugehen, nach einzelnen Wörtern wirklich zu suchen, damit alles irgendwie passt. Und meine Gedichte zeichnet halt aus, dass sie sich nicht reimen, sondern dass sie durch Wiederholungen leben und aufeinander aufbauen inhaltlich. Und tatsächlich, lustigerweise, auch die englische Sprache. Das erste Gedicht ist ja einfach, weil das Voraussetzung war, auf Deutsch quasi entstanden, aber mit so ein paar englischen Einschüben. Und seitdem, wenn ich Lyrik schreibe, tatsächlich nur noch in Englisch. Weil das irgendwie für mich sprachlich prägnanter ist und mehr rüberbringt, was ich meine, als wie ich das in deutscher Sprache irgendwie machen könnte. Ja, und es war einfach, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es veröffentlicht wird. Es ist eben ein Band, wo eben alle Menschen quasi einschicken können und dann wird entschieden, welche neue SchriftstellerInnen, AutorInnen werden mit eingebunden, werden mit aufgenommen in diesen Sammelband. Und da war ich dann eben mit dabei. Das war ein sehr, sehr cooles Gefühl auf jeden Fall. Und es ist ein Riesenband, den ich zu Hause stehen habe. Und natürlich ist mein Gedicht dann so mini da drin, aber es ist einfach mega cool, dann da durchzublättern und zu sehen, hey, da ist das Gedicht, da ist, ich habe das mit reingebracht vor.
Großartig.
Ja.
Danke. Ein tolles Gefühl.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast ja dann auch ein Fernstudium begonnen, in Journalismus. Und warum eigentlich? Weil wenn du in einer Online-Redaktion gearbeitet hast, hast du ja eh schon viel Erfahrung. Du schreibst schon oder setzt dich mit Schreiben auseinander, ein Leben lang. Warum dann noch das Fernstudium?
Ähnliche Beweggründe wie mit dem kreativen Schreibenstudium. Ich habe mich ja dann selbstständig gemacht als eigentlich Plan B, um nicht mehr in die Online-Redaktion zurückgehen zu müssen. Weil ich hätte nicht kündigen können. Damals hätte ich noch kein Arbeitslosengeld in Paris bekommen und Burnout wäre kein Grund gewesen, quasi nicht mehr arbeitsfähig zu sein in Frankreich damals. Und die Selbstständigkeit, weil ich dann meinem Chef gesagt habe, hey, ich schreibe quasi extern Texte für euch, war die einzige Möglichkeit. Und dadurch habe ich damit angefangen und habe mich halt eben auch, wie gesagt, als erstes Texterin, Übersetzerin und Autorin genannt. Eben weil das Imposter-Syndrom wieder zugeschlagen hat und ich gesagt habe, hey, ich kann mich nicht Journalistin nennen, weil ich habe jetzt nur in einer Online-Redaktion gearbeitet und Online-Artikel geschrieben, aber ich habe das ganze Handwerk irgendwie gar nicht gelernt. Und deswegen habe ich mit dem Studium angefangen, was ich übrigens nicht beendet habe, was im Oktober letzten Jahr quasi war die Frist. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe zwar viele Inhalte mir erarbeitet, und das hilft mir tatsächlich auch mit dem Schreiben, aber das ist auch in Ordnung für mich, weil das ist etwas wieder, was ich für mich gebraucht habe, um einfach in die Welt hinauszugehen und zu sagen, hey, ich bin journalistisch tätig, ich verfasse feministische Texte und dafür habe ich das Studium quasi angefangen.
Spannend. Also sozusagen, es braucht... Und es hat immer eine Form von Legitimation gebraucht, um etwas dann so zu benennen, wie es benannt werden soll.
Ja, genau.
Interessant, spannend. Du hast ja 2021 auch ein paar Learnings gehabt und ich möchte die gerne ansprechen, weil es Learnings sind, die vielleicht auch für andere spannend sind, vor allem das erste. Ein erstes Learning war, mich öfter an die erste Stelle zu setzen.
Ja.
Und ich musste lernen, meine Grenzen aufzuzeigen. Eine Frage, wie hast du das gemacht und wie schwer ist dir das gefallen? Also die zweite Frage.
Sehr schwer. Und das ist eine Sache, an der ich bis heute zu kämpfen habe, mit der ich in meiner Therapie sehr gezielt arbeite und was auch wirklich das Thema schlechthin ist bei mir. Auf allen Ebenen fällt es mir schwer, Grenzen zu setzen, ob das im Beruflichen ist, im Privaten, in der Beziehung auch zu meiner Mutter zum Beispiel oder zu FreundInnen, genauso wie auf der Arbeit. oder eben auch im Privatleben oder im Liebesleben. Also es ist wirklich, das zieht sich auf allen Ebenen bei mir durch. Und es war auch nur ein Learning, sage ich mal, weil ich die schmerzhafte Erfahrung des Burnouts machen musste, wo ich gemerkt habe, hey, diese Beziehung, die ich seit 7,5 Jahren geführt habe, hat mir nie gut getan. Sondern ich habe mich immer hinten angestellt. Ich habe immer geschaut, dass die Bedürfnisse meines Partners gedeckt sind, dass ich ihn rückversichere über meine Liebe zu ihm, über die Beziehung, dass das alles gesichert ist, während er mir das Null gegeben hat. Ja. Und wenn ich dann eben Sachen verlangt habe oder eingefordert habe oder gesagt habe, hey, ich bin in die Beziehung reingegangen mit dem Satz, ich möchte früher oder später nach Wien zurück und du hast gesagt, ja, das machen wir. Und dann war schon irgendwie nach Straßburg zu ziehen, der Kompromiss. Und dann ist auch das nicht zustande gekommen, was wieder ein Megaschritt von mir war. Eigentlich mehr ein Zugeständnis als alles andere. Und das war einfach ein sehr schmerzhaftes Learning, aber ein sehr, sehr wichtiges. Weil nur dadurch habe ich dann für mich gesagt, okay, gut, ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe es einfach alleine nicht zu lernen, wie ich meine Grenzen setze, wo meine Grenzen überhaupt sind, wie ich sie definiere, wie ich überhaupt fühle, was meine Grenzen sind und ich dann nicht drüber hinausgehe. Und das war dann quasi der Augenöffner, wo ich gesagt habe, okay, ich begebe mich jetzt in Therapie. Die erste Therapieerfahrung in Paris war dann eine sehr, sehr negative, einfach weil wir nicht sehr gut zueinander gepasst haben und sie auch einfach nicht sehr feministisch veranlagt war, sag ich mal. Und mir dann so Sachen erzählt hat, wie ich dürfte meinen Partner jetzt nicht verlassen, weil ich in einer vulnerablen Situation bin mit dem Burnout und dass ich das bereuen würde. Und das ist bis heute, so hart es jetzt vielleicht klingt, aber eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, dieses Leben in Paris zu beenden, weil ich gemerkt habe, wie unglücklich ich war. Und die psychologische Therapeutin an meiner Seite hat mir eigentlich davon abgeraten. Ja. Und also das war dann auch nochmal ein richtig krasser Kraftaufwand. Und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich brauche wieder die Therapie, einfach weil das Leben dazwischen kam. Ne? Ich bin dann von Paris weg nach Kassel. Das war so als Zwischenstation gedacht, war ein Jahr bei meinen Eltern wieder und war eigentlich schon, war ich mir sicher, dass es nach Wien zurückgeht, aber habe halt dann nochmal die Zeit genutzt, um 2 Reisen nach Wien zu unternehmen und bin dann im Oktober 23 hergezogen oder 22? Na, 22, genau. Und erst da habe ich dann wieder geschaut, dass ich in Therapie gehe und hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich meine jetzige Therapeutin gefunden habe, Psychotherapeutin, die wirklich top ist und mit der ich quasi dieses Thema Grenzen erkennen, Grenzen setzen, Grenzen auch festsetzen und nicht verrücken, quasi jetzt angehe. Und das ist nach wie vor ein großer, großer Kampf für mich.
Inwiefern würdest du meinen, dass das mit dem Thema Frausein zu tun hat?
Sehr viel. Sehr viel, weil uns ja von klein, also wir werden ja so sozialisiert, dass wir zu allem schön Ja und Arm sagen, immer nicken, immer bereit sein, sich um andere kümmern. Das wird ja sehr stark uns in die DNA mit reingegeben. Das wurde seit Jahrtausenden Frauen mitgegeben. Ne, wir haben zu Hause zu sein und uns um die Kinder und um den Herd zu kümmern und um den Mann, der erschöpft von der Arbeit nach Hause kommt. Und dieses patriarchale Märchen hat dann irgendwie auf den Kapitalismus vergessen, der gesagt hat, hey, wir können genauso auf Frauen in der Arbeitswelt setzen wie auf Männer und sogar noch besser, weil sie diejenigen sind, die sich unter allen Umständen eben um die Kinder kümmern, ganz egal, was sonst noch alles im Leben passiert. Ja, und dementsprechend können wir sie gleich auf mehreren Ebenen ausbeuten, sei es jetzt die Care-Arbeit oder eben auf der Arbeit. Auch da ist es ja bewiesen, dass vor allem Frauen so Sachen übernehmen, wie wenn eine Person Geburtstag hat, kümmern sich Frauen um das Geschenk und darum, dass alle die Karte unterschreiben etc. Das ist wirklich mehrteilig, sind es immer Frauen, die das machen. Und ja, das ist einfach, das ist auch wieder, da komme ich wieder zu meinem feministischen Frühlingserwachen zurück, weil das sind Muster, die muss Mensch erstmal bei sich selbst entdecken. um sie aufbrechen zu können und dann auch mal, und das ist wirklich ein Kampf, weil du so das schlechte Gewissen eingetrichtert bekommst als Frau, wenn du mal etwas nicht so machst, wie das Patriarchat das von dir verlangt oder halt die Gesellschaft quasi. Dass es wirklich mit super großen Selbstzweifeln und Ängsten verbunden ist. Und dementsprechend ist das Thema Grenzen setzen ja für Frauen auch eine richtig große Herausforderung, aber auch super, super wichtig. Und es wäre genauso wichtig, dass Männer endlich lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren und nicht regelmäßig zu überschreiten.
Mhm. Ja. Ja, du bist auf einem guten Weg. Und dieses Thema, dem kann ich mich durchaus anschließen. Also solche Erfahrungen kenne ich auch. Mhm. Und es ist immer wieder schwierig, da bei sich zu bleiben.
Ja.
Ist eine Herausforderung.
Ja, definitiv.
Du hast noch was jetzt schon mehrmals angesprochen, das Imposter-Syndrom. Das ist auch so ein Learning von dir, dass es schwierig war, dich Autorin, als Autorin zu bezeichnen. Das ist eben auch vor allem eine Frauensache, das eigene Können nicht so zu bewerten, wie es tatsächlich ist, sondern eher unterzubewerten.
Ja.
Hast du da mittlerweile schon einen Umgang damit gefunden? Also wenn du zum Beispiel, du hast zu Beginn eben sehr selbstbewusst gesprochen, du siehst und fühlst dich jetzt als Autorin, du weißt, du kannst schreiben, du schreibst das, was du willst, aber kommen solche Imposter-Syndrom-Gefühle trotzdem noch oder sind die weniger oder was tust du, wenn sie kommen?
Mit ziemlicher Sicherheit kommen sie auf anderen Ebenen auch wieder. Und was ich aber aus der ganzen Situation mitnehme, dass ich irgendwann an dem Punkt angelangt bin, dass ich mich selber als Autorin bezeichnen kann und wie lange das Imposter-Syndrom mir das verwehrt habe, habe ich definitiv gelernt zu erkennen, wenn ich da wieder reinfalle. Ja, und merke, ich traue mir etwas nicht zu, weil ich denke, ich bringe nicht die genügend, einfach Kenntnisse selber mit und nicht die Erfahrung und so. Aber diese Arbeit habe ich einmal gemacht und die letzten Jahre haben mir gelernt, dass wenn ich mich für Sachen interessiere, und das war eigentlich schon immer so, ich mich da sehr schnell weiterbilden kann und quasi ich dann auch die richtigen Schritte gehe, um dann quasi an den Punkt kommen zu können, wo ich sage, hey, ich beherrsche das. Das sind meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten. Ich habe das ausgebaut, ich habe das weiter vertieft. Ich habe mir das antrainiert. Und das hat mir quasi geholfen, dass ich auch, wenn ich heute nochmal da reinrutsche ins Imposter-Syndrom und bei irgendeiner Sache, wie zum Beispiel, als ich dann die neue Stelle angefangen habe bei Teach for Austria, dass ich dann, Zweifel hatte, ob ich diese Stelle, weil ich noch nie selber als Recruiterin tätig war, ob ich das dann machen kann. Da hat mir quasi die Erfahrung dann gesagt, so hey, du hast jetzt gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten entwickelt, du weißt, dass du mit Menschen umgehen kannst etc. Lass dich doch einfach darauf ein und du wirst sehen, dass du das schon machst. Und also A, ist es, glaube ich, wichtig, das zu erkennen, wenn du wieder da reinfällst in das Imposter-Syndrom. B, ist es dann wichtig, zu schauen auf die eigenen Erfahrungen und den Weg, den Mensch gemacht hat und zu sagen, hey, ich habe da schon an mir gearbeitet. Auch wenn es auf einer anderen Ebene ist, weiß ich, dass ich auf meine Fähigkeit, mich in etwas hineinzufuchsen, in etwas zu schulen, setzen kann. Und quasi, dass ich weiß, dass ich selbst den Antrieb in mir habe, um so Hürden zu gehen.
Was ich jetzt aber schon ein bisschen herausgehört habe, dass du sehr hohe Ansprüche an dich hast.
Ja, definitiv, ja.
Also das muss man halt auch sagen.
Genau, ja, das ist definitiv auch das mit dem Thema Grenzen setzen, wo ich gerade wirklich dran arbeite. Ja.
Ich habe da vor kurzem einen Beitrag zu dem Thema gelesen, wenn Frauen sich bewerben für einen Job und sie nur 80% der Kriterien erfüllen, bewerben sie sich gar nicht.
Ja.
Und Männer sich schon bei 50% bewerben.
Ja.
Und genauso ist es mit Gehaltsverhandlungen. Ja. Frauen, also wenn sie gefragt werden, was stellen sie sich vor, sagen für denselben Job ja 30.000 und die Männer sagen 50.000.
Ja.
Also da ist wirklich die Notwendigkeit, dass man sich mit anderen austauscht, glaube ich.
Ja.
Und dass man da hinschaut und sich eben nicht unter seinem Wert verkauft.
Ja. Ja. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich in der Selbstständigkeit gezwungen war, hinzusehen, ganz, ganz stark.
Ja.
Und weißt du, du musst überall sagen, hey, du brauchst diese Selbstbezeichnung, welche Arbeit gehst du nach, warum sollten Kundinnen gerade mit dir zusammenarbeiten wollen? Also da musst du wirklich, da wurde ich auch gezwungen, quasi diese Selbstbezeichnung und Autorin zu finden und Content Creatorin und zu sagen, hey, ich mache gute Texte, ich bringe eine feministische Perspektive rein etc. Also das ist wirklich, für mich war das Segen und Fluch, weil ich eben keinen anderen Weg hatte, als mich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, hey, was sind meine Fähigkeiten und immer wieder zu schauen, was kann ich noch quasi von mir selbst anpreisen, damit Leute da eventuell mir ein Angebot machen, ja.
Ja, also sich seiner Fähigkeiten bewusst sein und diese auch verkaufen. Also
genau, ja.
Verkaufen
ja,
ist blöd.
Nein, ja, aber im Endeffekt
aber,
ist es das.
Sag ich mal, zeigen.
Ja, genau, zeigen und sich dessen bewusst sein überhaupt, weil ja, sehr, sehr viele Frauen eben Fähigkeiten auf Ebenen auch haben, die in unserer Gesellschaft nicht gesucht werden oder verpönt werden, aber eigentlich super wichtig werden in der Arbeitswelt, ne? Empathie zum Beispiel. Ich weiß nicht, das einander supporten und aufeinander schauen, das ist auch in der Arbeitswelt mega wichtig und wäre gut, uns allen würde es besser gehen, wenn wir nicht alle alleine für unsere Gesundheit zuständig wären, sondern wenn wir alle aufeinander achten und einander zum Beispiel auch mal hinweisen, die Kollegin, hey, du wirkst ziemlich gestresst, vielleicht schalt mal was runter, kann ich dir was abnehmen etc. Also auch, dass wir da ein umeinander kümmern quasi etablieren, das wäre zum Beispiel so eine Sache.
Wichtiges Wort dabei, umeinander.
Ja.
Weil kann man dann schnell reinkippen, dass man dann...
Genau, dass Mensch, das, Frau wieder dann die Person ist, die sich um alle anderen kümmert, sondern nein, auch das muss dann auch zurückgehen, das muss gegenseitig sein, genau.
Was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, Teambuilding, da kommt bei mir Männersport in den Kopf. Ja?
Ja.
Die lernen das ja von Kindheit an, dass die in Teams sportlich miteinander agieren.
Mhm.
Und da denke ich mir jetzt im ersten Moment, aha, das liegt ihnen besser vielleicht. Aber du siehst das anders.
Ja, weil also gerade dieser Sportgedanke, das ist dann wieder ein Wettbewerbsgedanke, da geht es dann wieder aus für mich kapitalistischen Perspektive darum, wer ist der Beste, wer kann sich am besten präsentieren und selbst verkaufen, vielleicht ohne diese Werte auch wirklich zu 100% zu vertreten oder zu sein, sondern nur zu 80% oder 50%, und das aber dann trotzdem verkaufen zu können, versus im Team sollte es nicht darum gehen, wirklich, dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten, das vielleicht auch einen Mehrwert hat und eben nicht nur der Gewinn von dem Konzern ist, für den wir arbeiten, sondern das auch für uns mit persönlichen Zielen verbunden ist, dass wir füreinander da sind, voneinander, miteinander lernen können und quasi, ja, dadurch einfach viel weiterkommen, als wenn alle sich gegeneinander ausspielen. Ja.
Das wäre gleich der nächste Aspekt, weil das ist ja, was beim Feminismus immer falsch verstanden wird. Es geht nicht darum, dass jetzt haben die das Sagen und vorher haben die das Sagen gehabt, sondern es geht darum, gemeinsam die Dinge zu gestalten. Und das fängt ja dann an überall, also in der Arbeit, zu Hause, im Privaten. Also dass alle gemeinsam an einem guten Miteinander und guten Leben arbeiten. Das wäre der Idealfall, ja?
Genau. Ja. Das ist also, ne, deswegen ist mir das Intersektionale beim Feminismus sehr wichtig, dass es darum geht, dass wir alle ein gutes Leben haben können.
Genau. Nicht nur Männer, Frauen,
alle Geschlechter.
Alle Geschlechter, die mit einbezogen werden. Ich habe ja in meiner Instagram-Story ein bisschen auf dieses Thema Geschlechter versucht, hinzuweisen oder das ist ja immer irgendwie sehr mit Abwehr geprägt.
Ja.
Also es ist für viele unverständlich, warum soll es mehr Geschlechter geben? Die Biologie hat einen Mann geschaffen und eine Frau, ja, und darum heißt man Mann und Frau, ja. Punkt. Aber so ist es nicht. Es ist ja ein bisschen komplexer. Mhm. Und das aber zu vermitteln ist, finde ich, irrsinnig schwierig,
ja,
und stößt auch auf sehr viel Widerstand.
Ja,
das sehen wir ja.
Das fordert heraus.
Genau.
Ne? Das,
es ist nur einfach so, es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber wir werden in einer gewissen Art und Weise noch darauf zurückkommen. Jetzt möchte ich nochmal eingehen auf deine Autorinnenschaft. Mhm. Und zwar, du hast dann 22 dich vermehrt mit feministischen Themen auseinandergesetzt. Du hast Blogbeiträge gemacht, du hast dich eben verstärkt dem intersektionalen Feminismus gewidmet, du hast Artikel zu Filmen und Serienlandschaft der LGBTIQ-Community geschrieben. Was war dir da besonders wichtig?
Dass ich das, was mich beschäftigt, auch quasi mit der Selbstständigkeit umsetzen kann. Also, dass ich wirklich über queere und feministische Themen schreiben kann und das aber möglichst für alle Menschen zugänglich machen kann. Weil, wenn ich sage, ich bin Content Creatorin und Autorin, dann meine ich eben auch, dass ich versuche, quasi online über Feminismus aufzuklären und dass das so mein Ziel ist, Feminismus leicht aufzubereiten, damit ich damit möglichst viele Menschen noch abholen kann, weil ich gerade vor der momentanen politischen Lage, die wir in Europa erfahren und auch weltweit, es besonders wichtig finde, da noch möglichst viele Menschen einfach abzuholen.
Ja,
ja,
auf jeden Fall. In einem der Artikel geht es auch um Pansexualität. Mhm. Und weil du es gerade angesprochen hast, weltweit ist ja, ja, das Thema LGBTIQ, werden diese Menschen kriminalisiert, ausgeschlossen, es wird gegen sie vorgegangen. Mhm. In Amerika hat Trump jetzt gemeint, es gibt nur zwei Geschlechter. Mhm. In Ungarn und Polen gibt es arge Sanktionen für Menschen aus der LGBTIQ-Community. Und jetzt hast du dich erst nicht allzu lange als pansexuell geoutet. Wie geht's dir damit? Mhm.
Also erstmal quasi war es für mich ja auch eine Reise, das zu verstehen, dass ich nicht heterosexuell bin, weil ich eigentlich die Mehrheit meines Lebens als heterosexuell gelebt habe. Und dann quasi aber durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema auch einfach gemerkt habe, dass es da Momente in meinem Leben gab, wo ich eben das Pansexuelle in mir einfach unterdrückt habe und auch wirklich ja systematisch aus mir rausgetrieben habe sozusagen. Und in dem Sinne war es für mich super, super wichtig, diese Erkenntnis zu haben, weil ich mich selbst nie ganz verstehen konnte vorher. Und ich würde es nicht wegnehmen, auch in der momentanen politischen Lage, im Gegenteil. Gerade jetzt finde ich es sehr, sehr wichtig, Flagge zu zeigen und aufzuweisen, dass es eben Menschen jenseits der Norm gibt, die genauso eine Existenzberechtigung haben wie Menschen, die komplett der Norm entsprechen und ein heteronormatives Leben führen und eben alles so machen, wie die Gesellschaft es von ihnen verlangt. Es hängt miteinander zusammen. Es war für mich selbst persönlich einfach unglaublich wichtig, diese Selbstdefinition zu finden. Warum auch zum Beispiel pansexuell und nicht bisexuell? Eben weil es für mich wichtig ist, diesen Unterschied nochmal zu betonen, dass mir das Geschlecht meines Gegenübers das sehr egal ist, sondern dass ich zum Beispiel eine Anziehung empfinde, wenn ich mit der Person einen bestimmten Vibe finde. Und dann ist es ganz egal, ob diese Person Mann, Frau, NB, also non-binär, trans oder auch sich komplett außerhalb von diesem Spektrum wiederfindet. Sondern das, was wichtig ist, ist, was diese Person charakteristisch ausmacht und was sie ausstrahlt sozusagen. Das ist das, was mich an Menschen anzieht.
Warte, damit das nicht durcheinander kommt. Das eine ist, Sexualität, mhm, und das andere ist Geschlecht.
Ja.
Und es gibt verschiedene Formen von Sexualität, also seine Sexualität auszuleben oder zu bezeichnen, mhm, wie im Pansexualität oder Bisexualität oder Asexualität, mhm, heterosexuell. Und beim Geschlecht ist es so, das ist ja nicht so einfach. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch, dass viele da aussteigen und, mhm, grundsätzlich ist biologisch Mann, Frau. Mhm. Dann gibt es aber auch Menschen, bei denen das Geschlecht nicht klar zu definieren ist. Das heißt, es ist nicht klar, ob es männlich oder weiblich ist. Mhm. Dann gibt es das Geschlecht, wo der Mensch zwar äußerlich aussieht wie eine Frau oder ein Mann, aber sich nicht so fühlt. Mhm. Gerade bei Transmenschen fehlt oft das Verständnis.
Ja.
Wie kann es das geben?
Weil es ist eine Diskrepanz zwischen dem sozialen Geschlecht, dem Gender, und dem biologischen Geschlecht. Quasi weswegen wir trans und zwischen trans und cis unterscheiden, weil cis, das sind die Menschen, die, also so wie ich, als Frau geboren werden und sich auch als Frau verstehen. Das heißt, ich bin eine Cis-Frau, und wäre ich aber bei meiner Geburt als männlich definiert worden durch die Geschlechtsteile, die es gibt, wäre ich quasi dann eine Transfrau, weil ich mich eben nicht als Mann empfinde selber, sondern als Frau.
Viele Menschen denken, dass das Einbildung ist.
Mhm.
Also, dass das sozusagen nicht normal ist, mhm, unter Anführungszeichen. Auch viele sagen, dass das, weil viel darüber geredet wird, deswegen denken Menschen dann, ah ja, das ist bei mir auch so. Würde jetzt einmal sagen, also ich würde mich jetzt dazu nicht als Expertin, mhm, bezeichnen, ich versuche es zu verstehen,
ja,
aber ich finde, es muss extrem schwierig sein, wenn ich jetzt in einem Körper bin, mhm, den ich nicht fühle.
Ja.
Und um das geht eigentlich, finde ich, bei der ganzen Sache, dass die Menschen verstehen, dass nicht alles schwarz-weiß ist.
Ja. Vielleicht fange ich ja auch damit an, dass ich, wie gesagt, oder wie schon gesagt, eine weiße Cis-Frau bin und eben die Lebenswelt von Transpersonen nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann quasi durch das, was ich bisher gelernt habe, Advokatin für sie sein und auch durch Freundinnenschaften, die ich habe mit Transpersonen. Was ich schon mal sagen kann, ist, Transpersonen gab es schon immer in der Geschichte. Ich habe ja, auch ein LGBTQIA+-Geschichtsbuch übersetzt, wo ich da ganz viel drüber gelesen habe. Und dass es eben auch, wenn es um die Vielfalt von Geschlechtlichkeit geht, wir früher schon viel, viel weiter waren. Und quasi der westliche Kolonialismus dann dazu beigetragen hat, dass in ganz verschiedenen Völkern quasi dann die heteronormative Norm durchgesetzt wurde. Zum Beispiel bei indigenen Bevölkerungen gab es schon immer das dritte Geschlecht und es wurde dann quasi unterdrückt durch den Kolonialismus, der dort angekommen ist. Das heißt, wir hatten eigentlich schon vor Jahrtausenden Bevölkerung, wo es mehrere verschiedene Geschlechter gab und wo auch zwischen einem sozialen, also dem gesellschaftlichen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht unterschieden wurde. Und dass jetzt gerade die ganze Trans-Debatte so aufgebauscht wird und auch präsent ist, liegt zum einen daran, dass Rechte sich quasi das Thema, das hochkomplex ist und nicht leicht zu durchschauen ist, quasi zu eigen machen, um quasi gegen den Genderwahn etc. Stimmung zu machen und um Themen, die eben eigentlich komplex sind und ein genaues Hinschauen und ein Miteinander auseinandersetzen bedarf und quasi eigentlich mega vereinfachen und runterbrechen auf Fragmente, die dann nicht einmal mehr der Wahrheit entsprechen und sich quasi so das Thema leichter verständlich machen und so Leute für ihre Rechte Anschauensweise, die sehr menschenfeindlich ist, einfach besser vereinnehmen zu können und mehr Menschen mit an Bord zu holen und weswegen das Gefühl vielleicht aufgetaucht ist, dass es mehr Transmenschen gibt. Social Media. Ja, Social Media hat für die queere Community extrem viel getan, was in Richtung Sichtbarkeit geht, weil Menschen von all over the world sich miteinander vernetzen konnten. Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die, weiß ich nicht, vom Land sind und dort als einzige queere Person leben, können auf einmal mit Personen, die in der nächsten Großstadt sind, sich austauschen und finden ein Netzwerk und finden Support. Und quasi Social Media hat die Möglichkeit gegeben, für diese Person sich miteinander zu vernetzen, aber auch sichtbarer zu werden und quasi dadurch auch lauter in der Gesellschaft zu werden, weswegen das Thema präsenter ist. Was wir jetzt derzeit erleben, ist ein rechter Backlash auf diese Entwicklung, was sehr, sehr häufig auf feministische Fortschritte einfach erfolgt, ja, dass quasi ich in meinem Kopf ist es so ein letztes Aufschreien des Patriarchats, bevor es zusammenbricht, hoffentlich. Ja, ich muss das so ein bisschen positiv sehen, weil sonst wäre es so, okay, warum dann die ganze Arbeit machen und na, also da komme ich dann sehr schnell in dieses, warum überhaupt leben, wenn das eh so scheiße weitergeht und sich wieder zurückentwickelt und wir irgendwie 2025 wieder in 1933 landen, gefühlt, ja. Mhm. Ja, und also was halt bei dem allen mitschwingt, ist, was wir verstehen müssen, auch die Binarität, das ist ein System von Menschen gemacht, das Menschen aufgesetzt wurde. So ist es sehr vereinfacht gedacht, weil selbst wenn du die Geschlechtsteile von zwei Frauen hernimmst, zwei Vaginas, die werden sich nie zu 100% gleich entsprechen. Ja, da werden Unterschiede sein zwischen diesen zwei Vaginas und der Form und der Farbe etc. Und das heißt, Geschlecht binär zu denken, ist eigentlich viel zu einfach heruntergebrochen beziehungsweise komplett falsch. Mhm. Weil der Gedanke, Geschlechtlichkeit als ein Spektrum zu verstehen, wo es verschiedene Ausformungen gibt, wo Hormone und Geschlechtsteile unterschiedlich ausgeformt sind, ausgeprägt sind, das war das Wort, etc., das macht einfach viel mehr Sinn. Ja.
Total spannend und danke, dass du da jetzt denke ich auch, Licht ins Dunkel gebracht hast.
Ich hoffe, dass es jetzt verständlich war, weil es ist auch wirklich manchmal schwer, runterzubrechen.
Ihr könnt euch den Teil öfter anhören. Also wie gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn und es ist sicherlich mit einem Beitrag, warum wir uns in unserem Körper oft nicht wohlfühlen.
Ja.
Weil dieses irgendwie so einengende Konstrukt,
ja,
es hat so zu sein, so viel verunmöglicht.
Ja. Weil es ja auch, also jetzt auch mal rein theoretisch, wenn wir uns selbst nur als binär wahrnehmen und verstehen, dann unterdrücken wir vielleicht Sachen, die in uns sind. Oder halt aber auch, wenn wir einfach so eine Sache wie zur Ärztinnen gehen und sagen, hey, wir haben das und das und das aber aus der biologisch-binären Sicht quasi eine Sache der Unmöglichkeit ist, weil als Frau kannst du nicht dieses Hormon in dir tragen etc. Das engt ja dann auch das quasi ein. Das heißt, es ist wirklich sogar gesundheitsschädlich für uns, weil wir uns so sehr engständig auf diese Binarität konzentrieren, dass alles, was außerhalb von dieser Binarität ist, keine Möglichkeit ist, dass wir dann auch wirklich, ja, Chancen verpassen, um geheilt zu werden oder Krankheiten oder Störungen etc. zu erkennen in uns, ja, weil wir einfach nur an dieses binäre System glauben und darin feststecken und über die Grenzen hinaus nicht schauen, was wieder eine Gefahr an sich birgt, ja.
Aber wie du gesagt hast, es ist auch negative Stimmungsmache, ja, von rechten Gruppierungen.
Vielleicht nur eine Sache dazu. Es fängt immer mit den Minoritäten an, also ne, wie MigrantInnen, queere Menschen, People of Color etc. Damit fängt es an, aber da hört es ja nie auf. Das heißt, wenn wir jetzt als Zivilgesellschaft nicht laut werden und klar dagegen stehen und für diese Minoritäten einstehen und sie mitdenken, dann wird es wirklich düster.
Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden.
Ja.
Aber jetzt nun zu einem schönen Moment. Und zwar, du hast dein erstes Buch veröffentlicht, das eigentlich dein zweites,
ja,
Buch ist. Und zwar heißt es Miss Moments.
Miss Moments, ja.
Ich habe mir das auch gekauft und in einem Satz durchgelesen. Es ist wirklich super geschrieben,
oh,
ganz
danke,
toll. Es geht um, ja, vermisste Momente in Bezug auf Liebe, einen Kuss, zu dem es nicht kam.
Ja.
eine Beziehung, zu der es nicht kam, ein Davonschleichen, ein nicht auf seine Gefühle hören. Also wirklich tolles Buch.
Dankeschön.
Und das ist nicht das Buch mit dem persönlichen Prozess, das war das erste.
Genau.
Aber in diesem Buch, das ist auch autobiografisch. Mhm. Also es sind deine Geschichten, das ist so, wie du es am Anfang schon erzählt hast, du möchtest über Dinge schreiben, die dich beschäftigen. Warum gerade dieses Thema? Es ist ja sozusagen eigentlich kein gutes Ende.
Nein, nein, das stimmt.
Trotzdem waren die Texte sehr ansprechend.
Das
hast du wirklich toll gemacht.
Dankeschön. Ich glaube, da, warum es zu diesem Buch gekommen ist, es war eigentlich wirklich so ein, okay, ich möchte jetzt etwas veröffentlichen. Und der Young Storyteller Award war halt einfach eine Möglichkeit, dieses Buch gratis auch zu veröffentlichen tatsächlich. Und dann war es einfach zu dem Zeitpunkt ein Thema, das mich beschäftigt hat, dass ich immer wieder diese Erfahrung habe, dass ich eine Person kennenlerne und eine Zukunft, eine gemeinsame sehe und dann ist es halt eine falsche Geste, ein falsches Wort und es bricht auseinander wieder, ja. Und diese Erfahrung habe ich immer und immer wieder gemacht, auch mit Enden von Beziehungen. Das ist einfach eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und das hat mich einfach zu dem Zeitpunkt sehr, sehr umgetrieben. Und weil ich quasi in diesem Prozess gerade gesteckt habe und das auch noch doppelt quasi. Und das hat dann irgendwie vielleicht auch dadurch, dass ich angefangen hatte, therapeutisch mich mit mir selber auseinanderzusetzen, den Blick darauf geöffnet, wie oft ich eigentlich in dieser Situation war. Ja, dass ich direkt all in gehe bei einer Person und denke, hey, that's it. Mit dieser Person werde ich den Rest meines Lebens irgendwie verbringen. Und auch was auch gleichzeitig damit zu tun hat, mit diesem Gedanken, dass ich das machen muss, ja, weil das gesellschaftlich so verlangt wird von einer Frau, dass sie sich irgendwann bindet und dann möglichst Familie, Kind, Heirat etc. all das durchspielt quasi. Und da habe ich mir quasi dann auch mal gedacht, okay, ich bin ja nicht alleine darin, dass ich keine erfolgreiche Beziehung führen kann und dass ich eben immer wieder eine Zukunft auf eine Person projiziere, die dann nicht stattfindet. Ich möchte jetzt mal quasi einfach den Scheinwerfer drauf geben, genau auf diese sehr auch, ja, in unserer Gesellschaft verpönte Situation, vielleicht diese Lage und diesen schmerzhaften Moment. Und möchte schauen, warum ich diesen Moment immer und immer wieder durchlebe und das auch einfach beschreiben. Und es war wieder, wie gesagt, etwas sehr, sehr Persönliches. Natürlich sind hier und da Sachen drin, die so nicht passiert sind. Aber basically sind es schon wirklich Situationen aus meinem Leben, die ich vielleicht hier und da ein bisschen abgeändert habe. Was mich dann sehr, sehr überrascht hat und was ich auch irgendwie überhaupt nicht mitdenke, ist, dass wenn meine Texte dann gelesen werden, dass ich Reaktionen darauf bekomme und vor allem, dass ich dann die Reaktion bekomme, hey, mir geht das auch so. Und ich fand das, ich habe mich total gehört und gesehen gefühlt. Und das ist sowas, wo ich dann denke, hey, deswegen mache ich das, obwohl ich mir dessen beim Schreibprozess überhaupt nicht bewusst bin und das auch überhaupt nicht beabsichtige. Aber das ist dann genau der Moment, wo ich sage, hey, eine andere Person hat sich in meinen Texten erkannt gefühlt und gehört und wiedergespiegelt. Und das ist irgendwie ein sehr, sehr belohnendes Gefühl, das mitzubekommen. Und da bin ich auch mega, mega dankbar, dass ich das von verschiedenen Ecken dann quasi gehört habe und dass meine Texte da dann wirklich was auslösen können, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte.
Mhm. Ja. Großartig. Ja, ich denke mal, gesellschaftlich ist gerade so eine Tendenz. Es gibt die einen, die sich sozusagen an dieses Traditionelle durchaus weiter halten, dran festhalten. Und dann gibt es viele andere, die es hinterfragen. Und es ist ja auch jetzt so, dass viele Menschen eben nicht mehr heiraten wollen, eine sozusagen nicht so intensive Beziehung, andere Beziehungsformen, also sozusagen das nicht mehr auf Partnerschaft auslegen, sondern Freundinnenschaft,
ja.
aber jetzt nicht in sexueller Beziehung, sondern einfach zusammen zu leben, weil man, glaube ich, der Mensch doch ein soziales Wesen ist, nicht ganz ja. alleine leben mag, keine Kinder mehr ins Leben setzen will. Mhm. Verschiedenste Gründe, Klima, weltweite Situation
ja.
oder einfach die Sorge zu haben, dann sich selbst zu verlieren, was durchaus so sein kann.
Ja.
Also es ist ganz eine spannende Zeit, finde ich. Und was mir auch wichtig ist und worauf ich auch Wert lege, ist, dass man auch in meinem Alter sozusagen dahinschaut und Interesse mhm. zeigt und Verstehen versucht.
Ja.
Und ich finde das ganz toll und interessant.
Und, ja, definitiv ist ja auch vielleicht wichtig zu sehen und zu sagen, dass die Kernfamilie, also Mama, Papa, Kind, so wie wir es ja kennen und seit Jahrzehnten leben, eben auch eigentlich ein patriarchales Konstrukt ist, wo es eben genau darum ging, den Mann in der Öffentlichkeit zu belassen, im Berufsleben und die Frau eben in das Private einzusperren und dadurch quasi durch die Kernfamilie quasi Kontrolle über die Frau ausüben zu können, eben weil sie mit der Kindererziehung und dem Haushalt etc. beschäftigt ist, kein eigenes Geld verdienen kann, damit in der kompletten Abhängigkeit von dem Mann steht und da ja auch wirklich das prädestiniert ist, um eben dass Frauen dann in der Kernfamilie eigentlich Gewalt auch erleben und dass es wirklich ein Konstrukt ist, das auch vor dem Patriarchat nicht existiert hat, sondern das ist wirklich eine patriarchale Erfindung, die wir jetzt seit Jahrzehnten ausleben und wo wir endlich nach jahrzehntelanger mühsamer feministischer Arbeit an dem Punkt sind, wo Menschen eben auch merken, wie einsperrend dieses Modell auch sein kann und dass es ja wirklich sogar potenziell lebensgefährlich sein kann für Frauen, wo wir mit der ganzen Femizidenwelle, die auch in Europa immer stärker zunimmt, quasi das auch vor Augen geführt bekommen, wie stark da eigentlich auch die Gefahr ist und dass diese Abhängigkeitsmuster in der Kernfamilie auch wirklich gefährlich sind und dass Alternativen auch wichtig sind und das nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer, damit sie auch lernen, endlich mit Themen wie Zuneigung, Freundschaften, Liebe etc. anders umzugehen mit den eigenen Gefühlen, dass sie lernen können, auch wirklich gute, fruchtbare männliche Freundschaften aufzubauen. Ja, also das kriege ich von sehr vielen Freunden aus meinem Umfeld auch gespiegelt, dass sie mit Freundinnen Freundschaften aufbauen können, aber mit Männern untereinander, da wird einfach nicht über die Gefühlswelt gesprochen und so das wirklich sich aufeinander verlassen können und füreinander da sein können. Etwas, was für mich komplett natürlich mit meinen Freundinnen funktioniert. In schweren Phasen weiß ich, die sind da für mich, das haben sie mir mehrmals gezeigt. Ich kann mit denen über alles sprechen. Eben, das ist eine super wichtig, das war für mich super unterstützend, gerade auch zur Zeit des Burnouts oder als ich die Depression hatte nach dem Tod von meinem Papa, dass ich da wusste, ich kann mit meinen Freundinnen darüber sprechen, die sind an meiner Seite und das ist ein ganzer Part, der bei Männern einfach wegfällt, weil sie durch die patriarchale Erziehung nicht gelernt haben, auf eigene Gefühle zu hören, eigene Gefühle zu erkennen, eigene Gefühle zu verbalisieren und auch unter Männern darüber miteinander zu sprechen. Und dann fällt es wieder auf die Frau in der Beziehung zurück, dass sie diese Care-Arbeit eben leistet und quasi Männern die eigenen Gefühle quasi erklären und so quasi erst den Prozess, den wir Frauen selbst durchlaufen, auch den Männern möglich machen. Und das sollte nicht der Fall sein. Männer sollten da auch selber an sich arbeiten. Ja.
Eine Frage habe ich jetzt.
Ja.
Deine Familie, wie habt ihr das gelebt?
Ja, also auch sehr, sehr Kernfamilie, aber mit der Besonderheit, dass meine Mom quasi das meiste Geld nach Hause gebracht hat. Also sie war die Person, die am meisten verdient hat. Mein Papa hat auch gearbeitet und war aber im Handwerk, während meine Mom halt Kindergartenleitung war und dementsprechend das bessere Gehalt hatte. Das heißt, oberflächlich gesehen hat meine Mom mich ja auch sehr feministisch erzogen. Ich sage oberflächlich gesehen, weil es halt nicht intersektional war und weil es so nach außen gewirkt hat, dass wir eben Normen aufbrechen, dadurch, dass meine Mom mehr verdient hat, aber halt eben auch nur oberflächlich, weil meine Mom war trotzdem die, die gekocht hat, die den Haushalt geschmissen hat, die die emotionale Arbeit gemacht hat, die die Care-Arbeit gemacht hat, und sie hatten sich aber den Haushalt quasi so aufgeteilt, dass mein Papa die Wäsche macht und meine Mom den Rest.
Kann es aber auch einfach damit zusammenhängen? Also zum Beispiel, ich bin 1963 geboren und da war rein rechtlich die Frau noch sozusagen gesetzlich dem Mann unterstellt.
Ja.
Also er war gesetzlich das Oberhaupt der Familie. Also da kannst du eigentlich nicht viel machen.
Ja.
Und da begann ja auch die Frauenbewegung, 68er Revolution, wo die Frauen sich eben gewehrt haben, das eben zu Gesetzesänderungen geführt haben. Und ich denke mal eines, also ich möchte einfach eine Lanze brechen jetzt für so Frauen wie mich, ja, die eben jetzt in diesem Modell gelebt haben. Und wenn du nichts anderes kennst, ja, ist es schwierig.
Ja, klar.
Also wenn ich heute mein Leben beginnen würde oder in den 30ern wäre, würde ich berufstätig sein, Vollzeit berufstätig sein. Ich würde vermutlich, glaube ich, schon in einer Beziehung sein. Ich weiß es nicht. Ja, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich, also ich lebe in einer schönen Beziehung. Meiner Meinung nach auch, glaube ich, gleichwertigen Beziehung. Aber also um was es mir geht, ist, dass es auch da nicht schwarz und weiß ist und dass es durchaus schöne Beziehungen geben kann oder gute Beziehungen. Aber auf jeden Fall dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass dieses Konstrukt sehr schädigend sein kann, wenn es missbraucht wird. Und wir sind ja da, um darüber aufzuklären, dass man hinschaut und nach Möglichkeit für sich die beste Möglichkeit findet, sein Leben zu leben, wie auch immer die aussieht. Und ich finde, dass es auch wichtig ist, dass man da jeden so sein lässt, wie er ist.
Ja, definitiv. Aber also das ist ja auch wirklich ein Entwicklungsprozess, dass ich jetzt so über meine Familie spreche, ist auch nur dem Prozess zu verdanken, den ich eben durchlaufen habe, wo ich mich feministisch weitergebildet habe. Vor 5, 6 Jahren habe ich auch noch gesagt, ne, wir waren eine normale Familie und hätte das nicht so durchdacht, dass da vielleicht auch nicht, oder hätte ich gedacht, wir waren eine sehr feministische Familie und hätte das nicht so gesehen, dass es da eigentlich wirklich doch noch sehr große Unstimmigkeiten gibt, ja. Und da habe ich mittlerweile den Blick drauf, aber das war nicht von Anfang an so. Und das ist klar, das ist, es ist eine Entwicklung, ne? Was sehr lange vorgelebt wird als normativ und so hat es zu sein. Das ist klar, dass uns das prägt und dass wir dann denken, das ist so und das ist richtig so, weil es schon so lange so ist. Das ist wirklich Arbeit, das zu durchbrechen und dort genau hinzuschauen und auch den Mut zu haben, weil es kann auch, ne, sehr, sehr verletzend sein, wenn du auf eine Beziehung blickst, so wie ich auch in den 7,5 Jahren, dann festzustellen, boah, fuck, ich dachte, ich bin so feministisch und es ist alles so fair und so und dann zu schauen, das zu durchblicken, dass ich meine eigenen Bedürfnisse komplett hinten angestellt habe. Das war super schmerzhaft, das mir einzugestehen, ja. Und auch einfach, was jetzt vielleicht nochmal ein anderer Punkt ist, aber was Männer halt super auch gerne machen, was ich in der Beziehung erlebt habe, dass jedes Mal, wenn er den Müll runtergebracht hat, dann wurde das laut gesagt, ja, ich habe den Müll runtergebracht, du hast es schon wieder nicht gemacht. Ne, 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 ne. Und die 10.000 Mal, die ich aber in der Zwischenzeit schon den Müll runtergebracht habe und es nicht verbalisiert habe und nicht gesagt habe. Und das sind einfach so Sachen, wo wir Frauen vielleicht auch mehr hinblicken müssen und auch mal den Mut haben müssen, dann zu sagen, okay, ich mach's dann auch nicht. Damit das überhaupt erstmal auffällt und damit das auch mal wirklich an dem Partner hängen bleibt und nicht an mir selber. Ja, also es ist nochmal ein anderes Thema, aber das kam mir jetzt gerade noch so.
Ja, da habe ich auch gerade einen Beitrag gelesen zu Mental Load,
ja,
wo die Frau sagt, mein Mann sieht nicht, was ich tue,
ja,
was ich mache, weil wenn ich es mache, ist er nicht da.
Ja.
Und er macht halt jeden Tag Frühstück und thematisiert das, wie toll das ist, dass er jeden Tag für die ganze Familie Frühstück macht, ja. Aber was sie alles gemacht hat am Tag, sie,
ja, oder auch so Sachen.
Ich weiß nicht, was du hast, ne?
Ja, ja, das bekomme ich zum Beispiel auch bei meinen Freundinnen mit, ja, dass, das erste Mal, dass dann der Vater mit dem Kind alleine da ist, weil die Mutter dann beruflich weg muss für eine Woche oder so und dass dann alle 5 Minuten der Anruf kommt, hey, wo ist das Gewand, wo ist das und das und einfach, dass Männer da anscheinend nicht mehr in der Lage sind zu sagen, hey, ich gucke vielleicht erstmal, ich finde das selber raus, ich traue mir das dazu, sondern sie direkt den leichteren Weg gehen und ich frage meine Frau, ja, und wende mich an sie, weil sie weiß es ja eh.
Ja.
Und Frauen sich das aber auch alles erarbeiten mussten, ja, das wird ja überhaupt nicht gesehen.
Genau. Ach, wir hätten ja Themen, wirklich.
Noch das und nöcher, ja. Okay. Das stimmt.
Ja, großartig. Ach, ich lieb's. Aber jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber davor möchte ich noch ganz kurz über deine Diagnose ADHS sprechen, weil ich glaube, das auch nicht ganz uninteressant ist. Mhm. Und zwar im Jänner 24 hast du die Diagnose bekommen, relativ spät, mit 34 Jahren. Kannst du kurz beschreiben, was ADHS bedeutet und wie sich's in deinem Fall für dich ausgewirkt hat und was jetzt die Diagnose für dich bedeutet?
Ja. Also ADHS, so wie ich es jetzt für mich verstanden habe, quasi, weil es ja auch wirklich super umstritten ist und sogar teilweise verpönt und als Übertreibung und bla, was nicht alles. Runtergebrochen bedeutet es für mich, dass meine 2 Gehirnhälften nicht miteinander kommunizieren können, weil eben ein Botenstoff fehlt in meinem Gehirn und dadurch mir Sachen einfach unglaublich viel schwerer fallen, die andere Menschen mit links machen. Ja, also so Sachen wie, dass das Zähneputzen ein Akt ist, wozu ich mich erstmal überreden muss, das zu machen. Und dann putze ich die Zähne und dann denke ich darüber nach und dann mache ich 10.000 Sachen nebenher. Und es wird einfach viel, viel länger, als es neurotypische Menschen irgendwie auch kennen. Und das ist halt Zähneputzen, das machen sie. Das ist so ein Automatismus. Und bei mir ist es mit sehr viel Nachdenken und sehr viel Aufwand verbunden tatsächlich. Ja.
Spannend.
Ja, also das ist so quasi, das ist jetzt für mich runtergebrochen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal, weil jetzt gerade nochmal auf Social Media rumgeht, dass es bis heute kein Gen gibt, das gefunden wurde, dass eben ADHS vererbt wird oder so. Die Erklärung, die fand ich sehr schön, dass quasi dieses Gen, wie das Gen von der Augenfarbe in uns allen ist. Ja, aber es ist ein Zusammenspiel von dem, was vererbt wird und dann aber auch auf die äußerlichen Umstände quasi drauf ankommt, quasi wie die Person sozialisiert wird, wie sie aufwächst, welche Traumatismen sie erfährt etc., dass dann quasi dadurch dieses Gen aktiviert werden kann und dann quasi erst das ADHS sich durch Symptome bemerkbar macht. Ja, also es kann sein, dass es quasi das potenziell ein Mensch das in sich trägt, das Gen, das aber quasi nicht aktiviert wird, weil einfach das Leben besonders leicht ist und also besonders leicht, sondern einfach gut läuft und es keine Faktoren gibt, die das quasi auslösen. Das fand ich auch nochmal eine sehr spannende Erklärung und was ja auch zeigt, dass ADHS kann unterschiedlich stark bei den Leuten ausgeprägt sein und es kommt auch immer ganz stark auf die Lebenssituation drauf an. Ja.
Spannend.
Ja.
Ja, gut. Und inwiefern hat das jetzt dich beeinflusst mit deiner Arbeit?
Ja, also ich habe die Diagnose zu einem Zeitpunkt bekommen, wo ich wirklich, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Es war kurz nach dem, es war kurz nach dem Tod von meinem Papa. Mit dem ADHS wurde mir auch eine mittelschwere Depression diagnostiziert, was aber auch häufig Hand in Hand geht. Genauso wie der Burnout, dass quasi Menschen, die eben keinen ADHS diagnostiziert bekommen oder auch erst sehr spät, quasi da sind Burnout und Depression quasi Symptome tatsächlich von dem undiagnostizierten ADHS. Und für mich war es im ersten Moment eine Riesenerleichterung. Endlich zu wissen, hey, warum ist mir Mathe in der Schule damals so schwer gefallen? Warum kann ich mir räumliche Figuren überhaupt nicht vorstellen? 4D oder so. Es war für mich eine Herausforderung, Würfel in 4D zu zeichnen, in 3D zu zeichnen. Das war für mich einfach eine Sache der Unmöglichkeit, weil ich dieses räumliche Verständnis nicht habe, was halt mit dem ADHS zusammenhängt. Und warum generell ich in der Schule so, warum es so ein Struggle für mich war, warum ich wochenlang für eine Sache lernen musste, während andere das 2 Tage vorher machen und warum ich einfach auch im Studium viel mehr Zeit und Mühe da reinstecken musste und dann aber auch immer ständig körperliche Symptome hatte, wie Kopfschmerzen, weil ich einfach ständig in einem Prozess der kompletten Überforderung gesteckt habe und das niemand gesehen hat und ich das selber einfach nur so kannte und deswegen nicht benennen konnte. Und da dann endlich schwarz auf weiß zu haben, hey, es ist ADHS, und dann nach und nach zu lernen, was das alles beinhaltet und auf welchen Ebenen. Das ist, manchmal sitze ich heute noch da und so denkst, ah, das hat auch mit dem ADHS zu tun. Und dann kommt dir immer der Vorwurf von außen, ja, einmal mit ADHS diagnostiziert, das ist an allem das ADHS schuld. Ja, klar, weil ich lebe mein Leben komplett mit dem ADHS, ja, schon die ganze Zeit. Und natürlich ist es dann auf verschiedenen Ebenen nicht schuld, aber es beeinflusst dann halt einfach alles. Weil ich habe immer ADHS. Es ist unterschiedlich stark ausgeprägt manchmal, ja. Ich kann unterschiedlich damit, das lerne ich ja jetzt gerade auch in Therapie, da auch mit dem ADHS mit mir umzugehen. Und zum Beispiel eine der ersten Sachen, auch was du meintest, dass ich ja sehr vorhin schon sehr hohe Ansprüche an mich habe, dass was mir das ADHS möglich gemacht hat, war, dass ich das erste Mal sagen konnte, hey, es ist in Ordnung, dass nicht alles perfekt läuft. Es ist in Ordnung, dass du dir hier mal wie eine Versagerin vorkommst, weil du hast einfach ganz andere Hürden als andere Menschen. Und das war wirklich die komplette Erleichterung und auch einfach so viel aus meiner Biografie. So vieles hat sich erklärt durch das ADHS und hat Sinn gemacht, wo ich davor einfach nie den Finger drauflegen konnte und ich immer gefragt habe, hä, warum? Und dann immer die Schuld bei mir gesucht habe. Und jetzt weiß ich, nein, es liegt an dem ADHS. Ja.
Spannend. Ja, es ist sicher gut, so eine Diagnose zu haben, weil es befreiend ist, weil
ja.
Und weil man dann auch weiß, wie man tun soll.
Genau, ja, du kannst, ne, schauen, jetzt haben wir dann reagiert und gesagt, okay, wir schauen in Richtung Medikamente. Ich nehme momentan Ritalin. Das war auch sehr augenöffnend für mich, als ich dann zum ersten Mal den Effekt gespürt habe und mir dachte, aha, so funktioniert Denken. Ja, weil es ist wirklich einfach, es ist wie ein Schalter legt sich um in meinem Kopf und die Gedanken beruhigen sich und ich kann es wirklich auf einmal schaffen, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren, was ohne das Ritalin nicht möglich ist, ja, wo ich dann, auch wenn ich hier zum Beispiel mit dir rede oder sitze und dann kommt irgendwie irgendein Lichtreflex oder sowas rein und dann springe ich eigentlich darüber und bin dann da und schalte dann komplett ab und erzähle dann in meinem Kopf irgendwelche Geschichten und dann bringt das mich zum nächsten. Und so geht es dann weiter, ja. Und mit dem Ritalin kann ich einfach komplett gerade anwesend sein und mich völlig auf dich konzentrieren und auch mal weggucken und andere Sachen anschauen. Aber ich bin mit den Gedanken trotzdem bei dir und bei diesem Gespräch. Und das ist ohne das Ritalin für mich nicht möglich.
Mhm.
Da muss man mich immer wieder zurückholen und muss mich selber auch immer wieder zurückholen quasi.
Mhm.
Und ne, das war, die Diagnose hat das erst ermöglicht, dass ich eben auch mit Medikamenten arbeite. Jetzt ist es natürlich dann auch Sinn und Zweck, diese Medikamente irgendwann abzusetzen und eben zu lernen, dass ich quasi mir Verhaltensweisen antrainiere, wie ich besser mit dem ADHS umgehen kann, wie ich besser mit stressvollen Situationen umgehen kann etc. Das ist ein langer, langer Weg, den ich jetzt halt erst beschreiten kann durch die Diagnose.
Großartig,
ja.
Das schaffst du.
Ja.
Super. Ja, jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu deinen Workshops, die
ja.
du seit 2024 machst. Und einen habe ich bereits miterlebt und den nächsten werde ich jetzt auch dabei sein. Erzähl du uns.
Genau. Mit Worten die Welt verbessern. Das ist der erste Workshop, den ich konzipiert habe, wo es quasi um diskriminierungsfreie Sprache geht, was inspiriert wurde durch meine Tätigkeit in der Online-Redaktion, wo ich halt gemerkt habe, wie Online-Journalismus funktioniert und wie verkehrt das ist. Und ich habe es mir dort mit dem feministischen Frühlingserwachen quasi zur Aufgabe gemacht, diese Artikel zu nehmen und aus einer feministischen Perspektive zu schreiben. Und darauf aufbauend habe ich quasi den Workshop gemacht, wo ich halt eben auch im ersten Teil mit Artikeln quasi arbeite und also ein bisschen Input gebe. Und dann lasse ich die TeilnehmerInnen quasi diese Artikel mit bestimmten Aufgaben so übersehen. Und dann gibt es nochmal einen weiteren Praxisteil, wo es dann quasi wirklich ins Tun geht. Weil diskriminierungsfrei zu sprechen für mich mehrere Ebenen hat und weswegen die Welt mit Worten verbessern, weil es für mich tatsächlich beim Wort anfängt, was ja auch immer mit dem Gendern so ein bisschen die Debatte ist und reicht es wirklich und bla. Aber weil ich halt vom Wort komme als Autorin, fängt für mich Veränderung eben doch beim Wort an. Und ich finde das ganz wichtig. Eben auch meine eigene Sprache habe ich sehr überdacht. Auch mit dem Frühlingserwachen, dem Feministischen, habe ich angefangen, auch wirklich mehr auf meine Worte zu achten und wie ich rede. Ich habe mit dem Gendern angefangen, was ich davor überhaupt nie gedacht hätte, dass ich das jemals machen werde. Und es hat für mich dann aber auch doch sehr Sinn gemacht. Und mittlerweile merke ich, wie ich mich nicht mitgemeint fühle, wenn Menschen im generischen Maskulinum mit mir reden. Ja. Und einfach deswegen quasi dieser Workshop so eine Mischung aus eigener Erfahrung, beruflichen Erfahrungen und dann dem, was ich mir seitdem erarbeitet habe, feministisch. Und das quasi möchte ich an Leute bringen. Und jetzt findet der Workshop zum zweiten Mal bei den Sororities statt und damit in einem sehr safer Space, auch für mich tatsächlich, weil ich weiß, ne, das ist so ein feministisches Grundwissen, wird bei den meisten da sein, wenn nicht sogar fortgeschritten. Ein für sich ist dieser Workshop gedacht, um damit wirklich an die großen Konzerne heranzutreten und auch gerade im Bereich Online-Journalismus da dann quasi die Workshops zu geben. Da muss ich noch ein bisschen dran feilen, wie ich das quasi da an die Konzerne bringe.
Sehr gut.
Ja.
Ja, toll. Frage, können wir dich irgendwo sehen in der Öffentlichkeit? Gibt es eine Lesung oder gibt es da irgendwas,
wo man dich... Ja, also jetzt gerade sind erstmal nur die Workshops geplant tatsächlich. Aber auf jeden Fall auf meinen Instagram-Account coco_saal vorbeischauen, weil da werde ich euch auf dem Laufenden halten, was jetzt als nächstes wahrscheinlich passiert. Ich bin bei dem Queer Writer Circle und wir werden die erste queere Anthology auf den Markt bringen, wahrscheinlich dieses Jahr. Und auch im Sommer haben wir uns zusammengetan, beim Kultursommer. Da haben wir uns jetzt beworben und werden erfahren, ob wir dann dabei sind. Das wird wahrscheinlich eine Möglichkeit sein. Aber wie gesagt, ansonsten einfach auf meinem Instagram vorbeischauen und da halte ich dann auf dem Laufenden.
Sehr cool, dankeschön.
Ja.
Zum Abschluss möchte ich von dir gern, du hast eine Lebensfreudeliste erstellt. Mhm. Und zwar, ich darf es vorlesen, Kulturleben, ins Theater gehen, ins Kino gehen, ein Museum besuchen, eine neue Stadt entdecken, tanzen, feiern, Liebesabenteuer, reisen, aufs Meer blicken, leckeres Essen essen, vegan und glutenfrei bei dir, laut Musik hören, mit Kopfhörern durch die Gegend laufen. Das sind so Momente, wo du dich spürst, am Leben zu sein, weil die Frage, die du eben zu dieser Lebensfreude-Liste an andere stellst, wann spürst du, am Leben zu sein? Also ich finde erstens einen großartigen Satz, zweitens eine großartige Liste, das sollte jeder haben. Ich habe sie auch.
Cool.
Ja, vielen Dank vorerst für das Interview, aber jetzt zum Abschluss, zum wirklichen Abschluss noch, heute ein Feminismus-Autor Innenrap. Habe ich ein paar Fragen mit kurzen Antworten von dir, bitte.
Ja.
Was bedeutet es, Autorin zu sein?
Gehört zu werden, meine Stimme zu finden.
Was ist die wichtigste Inspiration fürs Schreiben?
Tatsächlich eigene Lebenserfahrungen.
Wie beschreibst du Pansexualität in einem Wort?
Inclusive.
Was willst du, dass Menschen über Pansexualität wissen?
Dass es für mich sehr befreiend war, einfach weil ich mich nicht mehr beschränken muss auf ein Geschlecht.
Was ist deine größte Stärke mit ADHS?
Meine Begeisterungsfähigkeit.
Feminismus bedeutet für dich?
Alle mitzudenken und alle zu hören.
Welche feministische Autorin oder Denkerin hat dich am meisten inspiriert?
Bell Hooks.
Sehr gut. Großartig. Herzlichen Dank, liebe Coco.
Sehr, sehr gerne. Es war sehr spannend.
Ja, toll, was du uns da jetzt da alles erzählt und mitgegeben hast. Ich hoffe, dass wir da wirklich insgesamt viel jetzt von dir wissen und auch über das Thema Geschlecht und Sexualität, ein bisschen ADHS. Also vielen herzlichen Dank.
Ja, und ich danke, dass ich da sein durfte und dass du mir diese Bühne bereitgestellt hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr,
sehr genossen.
Gerne. Fein, freut mich. Danke dir.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social Media Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.